Genau, das ist der Plan. Einfach mal anzufangen in einem Buch aus dem Alten Testament, dem Buch Nehemia. Und es ist noch nicht zentriert. Ich habe es da oben schön, ich habe es noch einfacher. Ich sehe es jetzt direkt vor mir, da auf dem kleinen Monitor. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Nehemia war, und ich weiß auch nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Deshalb sage ich es mal ganz kurz, diese ganzen wann, wie, wo Israel zerteilt wurden. In Nordreich, Südreich ist jetzt auch alles erstmal uninteressant. Auf jeden Fall war es nachher so schlimm, dass Gott Israel danach, also Israel gab es gar nicht mehr, den Stamm Juda, oder gab es schon noch, aber wurde halt verstreut unter die Völker, dass der Stamm Juda dann weggeführt worden ist nach Babylon. Und da waren die Juden dann halt eine gewisse Zeit lang in Babylon. Und dann hat Gott den König, ich sage jetzt mal milde gestimmt, und dass er das halt erlaubt hat, dass einzelne Leute dann nachher gewisse Teile des Volkes zurückkehren durften nach Jerusalem. Und dann gab es dann halt eine Rückführung unter Serubabel, eine unter Esra und eine unter diesem Nehemia. Und dieser Nehemia hatte, wie sich nachher herausstellt, aber das kommt erst im Buch heraus, den Auftrag, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Aber das wusste Nehemia in diesem Moment, wo es jetzt gleich anfängt, noch gar nicht. Nehemia war relativ gut versorgt am Haus des Königs und war da Mundschenk, hatte ein gutes Leben und lebte ziemlich gut als Jude in der Diaspora, in der Zerstreuung, in der Fremde. Und seine Leute, also seine Juden, lebten, also seine Volksgenossen, sein Volk, seine Brüder, seine natürlichen Brüder, also seine jüdischen Brüder, lebten in Jerusalem, aber nicht alle, sondern nur ein paar, und denen ging es richtig dreckig. Also dem Volk Gottes ging es dreckig in Jerusalem, und Nehemia, dem Juden in der Zerstreuung, dem ging es richtig gut am Haus, am Hof des Königs in Babylon. Und ich nehme jetzt einfach mal diesen Nehemia heraus, weil er auch dieses Buch wohl geschrieben hat, und stelle ihn uns ein bisschen vor. Deshalb habe ich das mit dem Stellt auch so groß geschrieben, so wie ein Vorbild, was uns ja vor Augen gestellt wird, damit wir es uns angucken, wird uns jetzt der Nehemia vorgestellt, damit wir ihn so richtig plastisch vor Augen haben, damit wir jetzt sehen, was uns dieser Nehemia in unserer heutigen Zeit zu sagen hat. Ja, wer das so ein bisschen von hinten auch sehen kann, einige Wörter habe ich hier ein bisschen komisch geschrieben, also ein Vorbild, damit wir es uns richtig vor uns haben, ein Leiter, Führer oder ein Erzieher. Erzieher ist auch im Wort drin, der zieht ja irgendwo hin, der will die Leute, die er dann nachher halt erzieht, also irgendwo danach lehrt, auch irgendwo hinziehen. Der hat eine Richtung, der hat ein Wissen, der hat eine Motivation, also der hat einen Grund, warum er das etwas macht, und der hat auch das nötige Wissen und der hat auch die nötige Kraft. Also Kinder erziehen, als Lehrer, da weiß schon, erziehen, das bedarf manchmal so richtig, wie wenn man dann nachher jemanden, der überhaupt nicht will, in eine gewisse Richtung bringen muss, weil es gut und weil es richtig für einen ist. Und diese Sachen dann nachher, die betreffen jeden. Das betrifft nicht nur Gemeindeleiter, das betrifft nicht nur irgendwie Führer in irgendwelchen Firmen, das betrifft jeden von uns. Familie, Schule, Beruf, Gemeinde, ich könnte auch mal sagen, für mich selber, für dich selber ist das eine Sache, die dich betrifft. In jedem Bereich hast du, habe ich Verantwortung. Also Verantwortung jetzt in dem Sinne, du musst Antworten geben. Wenn du gefragt wirst, musst du Antworten geben. Also du musst auch Antworten haben. Du kannst natürlich sagen, geh mal in die Bücherstube, hol dir die tollen Bücher da, ist super toll und richtig. Aber es wäre natürlich auch wunderbar, wenn du selber Antworten hast. Wenn du dir diese selber schon überlegt hast, wenn du selber mit deinen Fragen zu Gott gekommen bist oder zu anderen Menschen und du für dein eigenes Leben auch Antworten hast. Also so nicht in den Tag hineinleben, mal gucken, was passiert, und anything goes, nothing matters. Also alles funktioniert, aber es macht ja im Endeffekt keinen Grund. Also es war ein Spruch aus den 68ern, es ist ja eigentlich alles möglich, danach alles geht, aber es passiert nicht wirklich was. Also man kommt nicht wirklich voran. So soll es nicht sein. Es soll wirklich so sein, dass wir Antworten haben auf die Fragen dieser Zeit, auf die Fragen unserer Mitmenschen. Und ich möchte diese Wörter wirklich richtig bildlich vorgestellt wissen. Ein Vorbild haben, eine Nehemia zu haben, und sieh dich selber ein Stückchen weit auch als Nehemia, als ein Mensch, der in eine Situation, in eine Umgebung gestellt ist, damit andere sich den angucken können. Nicht, weil du so schön bist, ist mir klar, das weißt du, dass das nicht gemeint ist, sondern dass man an dir sehen kann, wie Gott ist. Und dann kannst du natürlich sagen, ah, mir kann man überhaupt nichts sehen. Das ist nicht gemeint. Es ist gemeint, dass Gott durch dich wirkt, weil du Antworten auf die Fragen hast, die gerade notwendig sind. Die sind richtig, die sind dran. Und da braucht es Antworten für. Da braucht es Antworten, und da kann es nicht sein, ach ja, schauen wir mal, was passiert. Sondern da musst du, wenn du wirklich Vorbild sein willst, Wissen haben und eine Beziehung zu dem haben, der die Antworten hat, nämlich Gott. Ich lese euch dazu am besten erstmal vor, das erste Kapitel, das werden wir nicht schaffen, aber das Schöne an dieser ganzen Predigt ist, ich kann jederzeit aufhören. Also ich kann um 9:30 Schluss machen, ich habe 7 Punkte, wir werden wahrscheinlich nur 3 schaffen, dann wisst ihr schon mal, es gibt auf jeden Fall noch eine Fortsetzung. Und wen das nicht interessiert, dem sei gesagt danach, es gibt wahrscheinlich noch mindestens 3. Also ich habe schon zu Hause nachgeguckt, auch im zweiten Kapitel gibt es so viele interessante Sachen, der muss sich dann halt da durchquälen. Ich fand es total interessant, einfach im Lesen zu merken, Gott redet durch alttestamentliche Menschenpropheten in unsere heutige Zeit. Und das ist Wahnsinn, wie Menschen in einer Situation von Gott gebraucht worden sind, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten. Also, Nehemia Kapitel 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susa in der Königsburg war. Da kam Hanania, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen, die Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen, kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende des Himmels verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und das Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch die mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen. Gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann, Ausrufezeichen. Ich war aber Mundschenk des Königs. Wer die Geschichte noch nie gehört hat, der lese sie am besten heute Nachmittag nochmal durch. Die kurze Zusammenfassung habe ich gemacht und jetzt habe ich mir gedacht, schauen wir doch einfach mal, was wir an diesem Mann, an diesem Nehemia lernen können. Dieses Zitat von Francis Schaeffer hat mich jahrelang begleitet, hört sich jetzt dramatisch an, ist aber einfach ganz einfach. Wenn man, there's no little people, there's no little places, in Englisch deshalb, weil man das Englisch besser auswendig lernen kann, wenn man es in Deutsch sagt, muss man die Doppeldeutigkeit des Wortes little verstehen. Deshalb erst einmal in Englisch und jetzt in der deutschen Übersetzung. Es gibt keine kleinen Leute und keine kleinen Plätze, aber das bedeutet sich nicht nur auf klein in der Größenordnung, sondern halt auch auf minderwertig, also auf, es gibt eine kleine Gemeinde in Lippstadt. Im Deutschen ist das ja etwas mickriges, aber das ist im Englischen nicht gemeint, sondern das heißt einfach eine kleine Vertraute, eine besondere Gemeinde. Und so gibt es einfach keine kleinen Leute, also so, ach, das sind ja nur, jetzt nehmen wir irgendeine Berufsgruppe, die nicht zählt, sondern, und auch keine kleinen Plätze, wie viel seid ihr hier? Ach, das wirst du immer mal gefragt, wie viel seid ihr in Lippstadt? Ach, zählt ja nicht, wir sind etwas Größeres in Menge, das ist nicht gemeint, so etwas gibt es nicht. Im Gottesgedanken gibt es diese kleinen Leute, diese kleinen Plätze, ach, das gibt es nicht. Gott denkt anders, Gott hat eine andere Mathematik und nicht in Summe, sondern in Einzelheiten. In die einzelne Person, der einzelne Ort. Da ist nicht gefragt, wie viel seid ihr, sondern ist Gott in eurer Mitte. Und diese Frage war für mich entscheidend, warum der Francis Schaeffer gestellt bekommen hat. Er hat in seiner Biografie erzählt, dass ein Mann, ein sehr begnadeter Arzt, einen Auftrag bekommen hat und gesagt hat, Er könnte mit seiner medizinischen Fähigkeit richtig toll Karriere machen. Aber er hat das Gefühl, dass Gott ihn ins hinterste Dorf schicken würde. Und er sieht sich doch irgendwo, ohne hochmütig zu werden, danach, naja, sein ganzes Talent verschwendet, wenn er danach bei diesen 10 Leuten da im Dorf sein würde, wo er doch diese Ausbildung jetzt bekommen hat und diese Möglichkeit hatte, richtig etwas zu reißen. Und darauf sagt Francis Schaeffer ihm diesen Satz, nachdem er ein bisschen nachgedacht hat, und bedeutet also, die 10 Leute da hinten in Indien, das sind keine Little People. Das sind keine kleinen Leute, das sind Leute, die Gott erreichen möchte. Und das sind auch keine Little Places, das sind auch nicht mal da hinten im Hintertupfing, sondern das ist der Platz, wo Gott sein möchte. Und wenn du dir denkst, wir sind hier zu wenige oder wir sind hier nicht richtig, dann denk dir bitte, in Gottes Sicht ist es nicht so. In Gottes Mathematik gibt es diese Little, diese Kleinen, diese Minderwertigen nicht. Und was hat das mit Nehemia zu tun? Folgendes. Da kam Hanania, das ist jetzt Vers 1, Kapitel 1, Vers 2a, da kam Hanania, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda. Jetzt stell dir mal vor, du bist wirklich dieser tolle Nehemia, du bist Mundschenk am Hofe des Königs danach und da kommt so eine Delegation aus Juda. Da denkst du ja, warum will ich mir die überhaupt anhören, was haben die überhaupt mit mir zu tun? Ich bin hier Mundschenk und sollen die doch bitte erstmal sich um ihre Sachen kümmern. Was habe ich mit denen zu tun? Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich um diese Leute zu kümmern. Aber gerade diese Leute waren wichtig. Gerade diese Leute waren von Gott gesandt. Und ich habe drunter gemacht, bist du bereit, bist du in der Lage, bist du fähig, solchen Little People, solchen kleinen Leuten zuzuhören? Oder siehst du irgendjemanden, und denkst, ach, der hat mir sowieso nichts zusammen, ach, was will der doch bringen, ach, ich weiß sowieso schon, was der zusammen hat, ach, halt es schon mal abgeschaltet. Es gibt diese kleinen Menschen nicht. Und jeder ist wichtig und jeder hat etwas zu sagen. Und es kann auch für dich als Nehemia oder für dich als jemand, der vielleicht in einer tollen Position ist, total wichtig sein, mal wieder an die Basis zurückzugehen, mal wieder zu hören, was die Leute jetzt im weltlichen Sinne unten zu sagen haben. Wenn du zu lange in einer Führungsposition bist, wenn du zu lange zu abgeschottet bist, wenn du, sagen wir mal, du bist in der Wirtschaft, das kannst du auf Gemeinde auch übertragen, wenn du in der Wirtschaft zu eine gute Sekretärin hast, die dich vor allem abschottet, ja, was kriegst du dann auch mit von der Basis? Wenn du als in der Gemeinde irgendwie zu lange in deinem Bereich sitzt, danach in deiner Gruppe und gar nicht mehr weißt, was in den anderen Gruppen läuft, ja, dann viel Spaß. Dann weißt du nicht mehr, was deine Geschwister, deine Gemeinde bewegt. Und Nehemia, wenn er jetzt gesagt hätte, ihr aus Jerusalem, ihr kriegt keinen Termin bei mir, ja, viel Spaß. Er hätte nie erfahren, was Gott mit ihm vorhat. Also die Frage, bist du zu sehr mit dir selber, mit deiner eigentlichen Arbeit beschäftigt oder bist du auch bereit, bist du in der Lage, bist du selber fähig, mal ein bisschen wegzugucken, hochzugucken und auf andere zu gucken? Das kannst du dich ja gerne mal fragen, wenn du abends in der Predigtvorbereitung am Samstagabend bist und dich ruft noch jemand an und möchte unbedingt mit dir ein Gespräch führen. Ist das für dich, ach nee, komm, lass uns morgen reden, weil ich muss ja jetzt die wichtige Predigt halten. Oder stell dir mal vor, du hast anders irgendetwas, ein wichtiges Ding auf deiner Agenda, auf deinem Terminkalender. Bist du noch in der Lage, das umzuswitchen, umzuändern? Hast du für dich schon irgendwie diese Unterscheidung gemacht in wichtige und unwichtige Dinge? Oder bist du bereit, dass Gott deinen Terminplan einfach mal so aufmischen, ändern, hineinsprechen darf? Denn Nehemia war in der Lage. Der war in der Lage, diese Männer aus Juda zu empfangen. Und die haben bestimmt nicht gut hineingepasst, weil du hast zu tun. Und das musst du ja nachher deinem König auch erstmal erklären. Was sind denn das da für Leute? Bereit zu sein, zu sagen, okay, ich komme und ich höre denen zu. Und ich habe nicht schon eine Lösung parat, sondern ich höre denen erstmal zu. Er hätte ja auch gleich schon in seiner Position sagen können, ach, weißt du was, braucht gar nicht zu reden, ich weiß Bescheid. Er hat zugehört. Er hat zugehört, was wollen die überhaupt erstmal. Er musste aber auch zuhören, weil er wusste überhaupt nicht, was in Jerusalem jetzt gerade lief. Er musste sich auf sie einlassen, um zuzuhören, um zu verstehen, um die Sache zu beurteilen zu können, um dann, aber das kommt erst beim nächsten Mal, brauchbar zu sein für das, wofür Gott ihn einsetzen wollte. Also überleg dir für dich persönlich, hast du diese Unterscheidung gemacht in große und kleine Menschen, große und kleine Ereignisse? Bist du bereit, wenn du eine Einladung kriegst, danach auch eine bessere Einladung kriegst, die erste wieder abzusagen? Also zu Deutsch, du bist eingeladen irgendwo, ich mache es jetzt mal so, du bist eingeladen auf eine Gastpredigt, eine kleine Gemeinde von 10 Leuten und da kriegst du die Einladung für 100 und dann sagst du, weißt du was, die 10, die kannst du mal zur Seite schieben. Bist nicht so verbindlich und sagst, ich habe, mein Wort ist ein Ja, also mein Ja ist ein Ja, mein Nein ist ein Nein, ich habe Ja gesagt und bleibe bei dem Ja. In welcher Kriterien, in welchem Denken denkst du, menschlich, wirtschaftlich oder göttlich? Musst du auf deine Situation übertragen. In Nehemias Fall war es hier halt als Mundschenk am Hof. In deinem Fall ist es in der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde, im Freundeskreis. Übertrag es für dich. Und überleg dir, wenn du mit diesen Leuten sprichst, hast du einen hier vielleicht gedanklich schon abqualifiziert in, naja, hörst du mal eben zu, aber eigentlich... Das habe ich übersetzt, das konnte man von Jane Fonda gut ins Deutsche übersetzen, weil das ist tatsächlich natürlich auch, wer Jane Fonda nicht kennt, ist egal. Auf jeden Fall, strebe danach, mehr interessiert als interessant zu sein. Der Unterschied zwischen interessiert und interessant ist klar. Wenn jemand interessiert ist, dann interessiert er sich für den anderen. Wenn jemand interessant ist, dann will er, dass sich alle für dich interessieren. Also sieh zu, nicht dass du die Aufmerksamkeit auf dich lenkst, sondern dass du schaust, was den anderen bewegt. Warum? Der Vers geht weiter, Vers 2. Und ich, Nehemia, erkundigte mich bei ihm, also bei dem Hanania, über die Juden, die entkommen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren und über Jerusalem. Also, dazu gehört. Da hat er die Ohren offen und hat gesagt, was? Was? Erzähl mehr. Was passiert da gerade in Jerusalem? Komm. Es ging nicht darum und so, hallo, erstmal ein bisschen hier Ehrerbietung, danach, ich bin gefälligst Nehemia. Was hast du mir mitgebracht für Geschenke? Was erlaubst du dir überhaupt? Der war interessiert, was läuft da gerade in Jerusalem? Was bewegt meine Brüder? Was müssen meine Brüder? Er war interessiert. Er hätte sich ja auch interessant machen können. Aber er war interessiert am anderen. Jetzt habe ich da mal so ein paar Tipps hingeschrieben für uns. Das ist jetzt Tipps, das soll jetzt nicht heißen, wir arbeiten jetzt dieses Schema ab, so geht's. Das ist nicht gemeint, sondern das ist einfach nur gemeint, was uns eine Hilfe sein sollte, wie wir wirklich Interesse leben. Ich komme morgen zurück auf die Arbeit, fragt mich mein Kollege, war der Urlaub schön? Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. Wie antworte ich? Ja, nein. Hast du was erlebt? Ja. Und dann muss die Frage kommen, was? Oder wie war's? Oder erzähl mal. Oder irgendetwas, dass wir nicht bloß im Ja und Nein arbeiten. Geht's gut? Ja. Geht's schlecht? Nein. Schade. Es muss irgendwie ein Gespräch zustande kommen. Und dieses Gespräch bedeutet dann nachher, der andere muss sich mitteilen können. Mitteilen, also man teilt sich dann nachher, man gibt dem anderen einen Teil von sich und ich muss das ja auch wollen. Ich muss ja dann nachher auch wollen, dass der andere mir Informationen gibt. Aber nicht, weil ich danach so neugierig bin, sondern weil ich die Information brauche, weil ich die Information will, weil ich bewegt bin, weil es mich interessiert, weil der andere ein Stückchen von meinem Teil werden darf. Ich muss das auch zulassen. Füge nur gegebenenfalls noch ein paar Sätze dazu, um ein Missverständnis auszuschließen. Wer das nicht weiß, der... Dann machen wir es mal an einem... Man kann natürlich mit Ja und Nein antworten, aber wenn man es dann schon so als offene Frage gestellt, sollte man vielleicht doch bitte einen Satz noch dazufügen, in dem Sinne dann nachher zu wissen, wie der Satz gemeint ist. Zum Beispiel dann nachher, könntest du bitte den Müll runterbringen? Das kann jetzt als Vorwurf, das kann jetzt als Information oder das kann jetzt irgendwie als Angriff gewertet werden. Könntest du bitte den Müll runterbringen, weil ich gerade keine Zeit dafür habe und es doch eigentlich bei dir auf dem Weg mitliegt? Irgendwie, dass du noch erklärst, in welche Richtung du diesen Satz bringen möchtest. Das ist im Normalfall unter Freunden oder unter Menschen, die sich mögen oder die sich sympathisch finden oder die sich vertrauen, eigentlich nicht nötig. Aber in dieser Situation, wo der Nehemia erstmal verstehen musste und es immer so die Frage war, du stehst ja auf einer anderen Position oder will der mir jetzt irgendwas oder dich erstmal abklopfen musst oder du schon Stress, Streit und Auseinandersetzung hattest, ist es immer, immer günstig danach, den Satz noch durch einen weiteren Satz zu ergänzen, damit der andere weiß, das ist jetzt kein Angriff gemeint, der will mir nicht irgendwas, sondern dass ich weiß danach, es geht wirklich in diese Richtung. Probier das mal aus, wenn du das Gefühl hast danach irgendwie... Du bist mit einem irgendwo im Clinch oder sonst irgendwas, gib dir einfach den Ruck danach und ergänze diesen Satz noch durch einen weiteren erklärenden Satz, auch wenn du denkst, oh, ist das jetzt irgendwie ein rhetorisches Spielchen. Es hilft dem anderen total, dass er sich nicht angegriffen fühlt oder irgendwie in einer Schuldzuweisung ist, gerade wenn du in dem Problem wie halt bei Nehemia stehst und du bist auf unterschiedlichen Ebenen. Nehemia war zwar auch ein Jude, aber der war in einer Stellung, wo man schon sagen kann, der hätte die jetzt auch total platt machen können oder sonst irgendetwas machen können. Und wenn du Fragen hast, dann stell wirkliche Fragen. Mit wirkliche Fragen meine ich Fragen, um die Situation zu verstehen. Nicht aus Neugier heraus, sondern wir machen jetzt ein bisschen Smalltalk und ich habe jetzt hier gesagt, warte mal, über was unterhält man sich jetzt am besten? Und man könnte ein bisschen über Schule und wie geht es den Kindern nochmal? Nicht, dass du irgendetwas gelernt hast, wie macht man so etwas, sondern nur, wenn du wirkliche Fragen stellst, verstehst du auch die Situation. Weil glaub mir, der Nehemia hatte keine Ahnung, was in Jerusalem gerade abging. Aber vielleicht hatte er in diesem Moment schon gedacht, zumindest gespürt, und wahrscheinlich befürchtet, hier kommt der nächste Auftrag für mich. Und wenn ich, Nehemia, nicht weiß, was Gott von mir will, und wenn ich einfach danach also platt daherrede und ach, kenne ich schon. Oh, lass uns mal, wir machen jetzt in 2 Wochen die Wobi, Jeremia mit Rüdiger und Claude. Wenn wir danach einfach schon denken, ach, Buch, Jeremia, also diesmal Jeremia in 2 Wochen, kenne ich alles schon, was steht denn da schon drin, weiß schon Bescheid. Wenn du nicht wirklich mit Fragen an die Sache herangehst, wirst du nie durchdringt zur Wahrheit. Du wirst immer in deinem kleinen Bewusstseinsschema bleiben, was du kennst und was du weißt und was du halt für dich als richtig und falsch beurteilst. Und da würde ich wirklich sagen, lernen wir von Nehemia, vielleicht auch von Jane Fonda, aber in dem Fall von Nehemia, wirklich nachzufragen und uns nicht zu dumm zu erscheinen, wenn wir etwas nicht verstanden haben. Und wirklich zu fragen und diese Fragen beziehungsweise diese Antworten dann wirklich auf uns zuzulassen, das ist jetzt für mich, das betrifft mich jetzt. Das geht nicht nur darum, dass ich etwas weiß, sondern diese Situation muss ich jetzt wirklich begreifen, angreifen, weiterführen. Wäre schön. Und wenn du die Challenge des Tages brauchst, also wenn du heute noch nichts vorhast und wenn du mal Lust hast, nicht irgendwie, weiß ich nicht, was zu machen, was man sonst heute so macht, sondern wenn du wirklich eine Herausforderung brauchst, dann stell doch einfach die Frage, wie geht's dir heute eigentlich einem Menschen, von dem du das Gefühl hast, dem geht's richtig schlecht. Warte ab, was du dann erlebst. Stell diese Frage, wie geht's dir eigentlich? Und es könnte deine Beziehung auf wunderbare Weise verändern oder überhaupt erstmal entstehen lassen. Aber nicht aus Neugier, nicht aus Pflichtprogramm. Und es könnte sein, dass dieser Mensch sich dir öffnet. Es kann natürlich auch sein, dass der sagt, geht dich nichts an oder ich muss weiter oder sonst irgendwas. Aber wenn diese Öffnung auf der anderen Seite passiert, kann diese Frage, wie geht's dir eigentlich gerade, das sein, was vielleicht wirklich, wirklich gerade dran ist. Einen machen wir noch, ne? 3 Minuten schaffen wir zwar nicht, aber machen wir ein bisschen drüber. Schicksal als Chance, Krankheit als Weg. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendjemanden bewegt hat oder begleitet hat. Diese Bücher sind 2 Bücher von Thorvald Detlefsen, sind in den 1979, 83 groß rausgekommen. Manche Leute lesen die auch noch heute. Auch wieder ein Buch, was ich nicht, 2 Bücher, die ich nicht empfehlen würde. Aber es ist wichtig, auch zu wissen, was darin steht, weil die Gedanken, die der Thorvald Detlefsen damals aufgegriffen hat, sind wichtig auch heute. Das muss man sagen, der Mann war Esoteriker, der hat an Wiedergeburt und alles, also an Reinkarnation und alles Mögliche geglaubt. Für den war das Kosmos die eigentliche Natur, die eigentliche Kraftquelle. Ist aber egal, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, es passieren Dinge, die sind schlecht. Aber diese Dinge sind vielleicht nicht nur schlecht, nicht alles, was schlecht ist in unserem Denken, in unserer Erscheinung, muss auch wirklich nur schlecht sein. Nehemia hatte nämlich das Problem, da sprachen, und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben, also das ist jetzt der Bericht, wie es in Jerusalem aussieht, die übrig gebliebenen, die in der Gefangenschaft übrig geblieben, und ich erzähle ihm jetzt erstmal, wie es richtig schlimm in Jerusalem aussieht. Alles kaputt. Boah, was machst du als Nehemia, der sich jetzt schon so weit geöffnet hat, mit so einer Situation? Du fragst wirklich nach, in dem Beispiel eben, wie geht's dir eigentlich? Und dann kommt dieser Schwall auf dich ein und du wirst sozusagen erschlagen von der schlechten Information. In dem Beispiel, du siehst jemanden, der sitzt, der ist richtig traurig, du fragst ihn, wie geht's dir gerade? Und dann sagt er danach, du, meine Ehe ist am Ende und ich bin da. Und du denkst dir danach, jetzt kann ich nicht Kaffee trinken, jetzt muss ich mir das 1/2 Stunde anhören und jetzt muss ich wirklich die Klappe halten. Klappe halten heißt, ein guter Seelsorger redet 20% und 80% hört er zu. Und er hört wirklich zu. Und wenn du als Nehemia hier da stehst und danach dich schon so weit geöffnet hast, Und die sagen dir jetzt, die Delegation aus Jerusalem sagt dir jetzt, wie es richtig, richtig, richtig schlimm da aussieht. Da musst du darauf reagieren. Aber Schicksal als Chance, Krankheit als Weg, es ist ja nicht nur schlecht, aber alles, 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 was du jetzt hörst, ist wirklich, wirklich Mist. Und dir fällt auch irgendwie gar nicht ein, was du da jetzt noch sagen kannst. Und es erdrückt dich selber schon mit, weil du ja dich schon geöffnet hast für diese Situation. Aber dann sag dir drei kleine Tipps. Das eine ist, es ist eine schlechte Nachricht, die du mir jetzt bringst. Es ist eine schlechte Nachricht. Es gibt noch viele andere, die sind gut. Aber das ist jetzt wirklich, und das will ich nicht drum rumreden, das ist jetzt wirklich eine schlechte Nachricht. Aber es ist wirklich nur eine schlechte Nachricht. Na gut, man kann jetzt sagen, das sind zwei, drei schlechte Nachrichten danach, aber es ist in Zahl begrenzt schlechte Nachrichten. Es ist nicht alles schlecht, es ist nicht alles schlimm. Es ist wirklich das, was ich jetzt höre, ist schlecht. Das rede ich nicht schön, da sage ich nicht, ach, ist nicht so schlimm, mach dir nichts draus, wird schon wieder falsch. Ich akzeptiere es als schlechte Nachricht. Aber es gibt auch noch gute Nachrichten. Es gibt auch noch gute Wahrheiten. Es gibt auch noch Dinge, die beständig sind. Und wenn vieles geht, was bleibt? Okay, die ganze Sache dann halt mit der Mauer, also so weit sind wir ja nicht, aber alles, was Nehemia jetzt hören wird, aber wie sieht es dann aus mit dem Volk wieder? Wie sieht es dann aus mit dem Tempel? Wie sieht es dann aus mit dem Gottesdienst? Wie sieht es dann aus mit Gottes Verheißung? Das bleibt. Das bleibt. Und im Endeffekt musst du dich fragen, was macht das mit mir? Was mache ich aus dieser Situation? Was hat das für Konsequenzen, dass diese Delegation jetzt zu mir rüberkommt und mir jetzt im fernen Babylon erzählt, wie schlimm es in Jerusalem aussieht? Was muss ich jetzt tun? Nehemia hat etwas gemacht, was die anderen nicht gemacht haben. Er hat es aus der anderen Perspektive gesehen. Ich glaube, das soll mal auch unser Schlusswort heute sein. Nehemia hat eine Perspektive, die wir oft nicht haben. Nämlich er hatte die Perspektive, Gott aber. Die anderen haben da drauf geguckt, der Feind hat das und das und das und das bewirkt. Und Nehemia hatte die Perspektive, Gott aber. Und so wollen wir uns den Nehemia, ich weiß nicht, wenn ich das nächste Mal dran bin, ist zumindest mein Plan, weiterhin vorstellen lassen, als jemand, der dieses Aber in den Mittelpunkt stellt. Der Vorbild ist, der die Menschen erzieht, also hinzieht auf Gott und der eine Motivation ist, der ein Motiv hat, der eine Grundlage hat, der die richtigen Antworten hat, der weiß, was Gott ihm versprochen hat. Schauen wir mal, wann es weitergeht. Okay, das war's für heute. Stehen wir auf und reden wir miteinander. Vater, wir danken dir dafür, dass du da bist, dass du lebendig bist und dass dein Wort lebendig bist, dass du Herzen erreichen kannst, dass du redest und dass du Dinge sagst in Wahrheit und in Kraft. Dafür wollen wir dir danken, dafür wollen wir dir die Ehre geben und das, was uns so bewegt, bedrängt, bedrückt, in allem Möglichen, was wir in den Medien und privat auch so mitkriegen, gibt es doch dieses Aber, dieses Dennoch, dieses Du hast gesagt, du hast getan, du hast versprochen und darauf wollen wir uns festlegen. An dir wollen wir uns festhängen und dir die Ehre geben.